Wasserstoff ist ein wichtiger Rohstoff, wenn es um klimaneutrale Stahlproduktion und Energiespeicher geht. Es gibt eine ganze Farbenlehre von grünem, rosa, grauem und auch blauem Wasserstoff. Während grüner Wasserstoff klar klimafreundlich ist, wird auch blauer Wasserstoff häufig so betitelt. Aber tatsächlich soll blauer Wasserstoff aus Erdgas produziert werden und könnte eine echte Energiewende in Gefahr bringen. Warum er trotzdem so beliebt ist, darüber spreche ich heute mit Nelke Wagner, die bei Powershift zu Klima- und Ressourcengerechtigkeit arbeitet. Wir hören auch, wie die deutsche Nachfrage nach blauem Wasserstoff den Erdgasausstieg in Norwegen beeinflusst. Ich begrüße euch zum Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von Powershift. Ich bin Antonia Vangelista und mir gegenüber sitzt Nelke Wagner. Hallo Nelke.
Hallo Antonia.
Wir beide haben ja Ende letzten Jahres einen Podcast aufgenommen zur Wasserstoffimportstrategie und die wurde jetzt im Juli verabschiedet. Die Bundesregierung setzt auch auf blauen Wasserstoff. Und da habe ich euch mal einen Ton vom Wirtschaftsminister Robert Habeck mitgebracht. Der hat Anfang 2023 eine Dienstreise nach Norwegen gemacht und hat im ARD-Morgenmagazin dazu Folgendes gesagt.
Und für den Übergang, das führt mich nach Norwegen, nimmt man auch sogenannten blauen Wasserstoff. Das ist Erdgas, wo das CO2 abgespalten und gespeichert wird. Und das bietet Norwegen an. Und wir sind nicht in einer Lage, wo wir noch groß wählerisch sein können, dieses Erdgas zu dekarbonisieren und dann als Wasserstoff nach Deutschland zu holen. Das ist der Sinn dieser Reise nach Norwegen.
Nelke, was hältst du denn von dem deutschen Interesse an blauem Wasserstoff?
Ich finde, da wurde wirklich eine Chance verschenkt, eine gute Importstrategie, die sich ganz auf grünen Wasserstoff konzentriert, zu schreiben. Und unser Ziel muss doch sein, in sehr naher Zukunft ganz ohne fossile Produkte auszukommen und einen echten Klimaschutz durch einen Ausstieg aus fossilen Energien zu schaffen. Und das wird so nicht gelingen. Es ist zunehmend zu sehen, dass erneuerbarer und fossiler Wasserstoff klimapolitisch mehr oder weniger gleichgestellt werden, als wäre es dasselbe, ob ich den Wasserstoff aus erneuerbaren Energien herstelle oder weiterhin aus Erdgas. Blauer Wasserstoff ist kein echter Beitrag zum Klimaschutz, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Und die Technik, die da versprochen wird, funktioniert auch nicht gut. Deswegen wäre es mir sehr viel lieber gewesen, dass die Bundesregierung sich auf echten Klimaschutz konzentriert, dass sie effiziente und ökologisch sinnvolle Alternativen stärkt, statt so schnell wie möglich und so viel wie möglich überall her Wasserstoff zu beschaffen. Denn viele Anwendungen, für die dieser Wasserstoff gedacht ist, könnten eigentlich über Elektrifizierung, über Ressourceneinsparung, über Kreislaufwirtschaft auch eingespart werden. Also wir brauchen gar nicht so viel Wasserstoff und bräuchten entsprechend auch keinen blauen Wasserstoff, wenn wir hier sehr viel ernsthafter über eine echte Transformation sprechen würden.
Es gibt also verschiedene Arten von Wasserstoff, die sich darin unterscheiden, wie dieser Wasserstoff hergestellt wird. Was ist denn das Problem genau an blauem Wasserstoff?
Wie gesagt, er wird aus Erdgas hergestellt. Tatsächlich ist es so, dass aller Wasserstoff, der aktuell verbraucht wird, eigentlich aus Erdgas hergestellt wird. Und dabei wird sehr viel CO2 frei. Das handelt sich um 5,5 Kilo CO2 pro Kilo Wasserstoff. Das ist also eine ganze Menge Kohlendioxid und im Realbetrieb ist es dann auch noch mehr. Und auch bei blauem Wasserstoff ist es weiterhin so. Allerdings wird uns jetzt versprochen, dass das CO2, was da entsteht, einfach aufgefangen und weggespeichert wird. Das klingt natürlich erstmal super, aber leider funktioniert es nicht so, wie es suggeriert wird. Denn diese Speicher sind nicht so sicher, wie allgemein gesagt wird, und auch die Abscheidung funktioniert nicht so gut. Oft behauptet die Industrie, man könnte bis zu 90% oder sogar mehr Kohlendioxid abspeichern. Auch dann würden natürlich immer noch mehrere Prozent der Emissionen frei werden. Aber im Realbetrieb haben die Anlagen das bisher nicht geschafft. Da kommt man eher auf die Hälfte der CO2-Emissionen oder vielleicht auch 70%. Und dann ist ja auch noch das Problem, dass dieser Abscheideprozess sehr viel Energie verbraucht. Und diese Energie wird in der Regel auch aus Erdgas gewonnen. Dann sind wir am Ende in der Situation, dass wir mehr als die Hälfte an Energie nochmal neu dazu tun müssen. Das bedeutet, wenn man eine Kilowattstunde blauen Wasserstoff für etwas verwendet, was man vorher mit Erdgas getan hat, hat man aber mindestens 60% mehr Erdgas verbraucht. Und das ist eine sehr optimistische Annahme. Wahrscheinlich wären es sogar noch mehr. Und daraus folgt natürlich, dass man auch 60% mehr Vorkettenemissionen hätte, also die Emissionen, die entstehen bei der Erdgasförderung und bei dem Erdgastransport, weil sein Hauptbestandteil Methan auch ein sehr starkes Treibhausgas ist. Und dann ist es natürlich auch die ganzen sonstigen Umweltschäden, die werden ja auch entsprechend höher ausfallen. Deswegen ist es am Ende unterm Strich wirklich nicht besonders sinnvoll, auf blauen Wasserstoff zu setzen.
Das heißt also, blauer Wasserstoff wird weiterhin aus Erdgas produziert und dieses Erdgas soll aber oder die Treibhausemissionen daraus sollen abgespeichert werden, was du aber sagst, was nicht so wirklich funktioniert. Und nur noch mal kurz, um sicher zu gehen, also der Wasserstoff, der jetzt produziert wird, ist noch kein blauer Wasserstoff, oder?
Nein, also es gibt wenige Anlagen auf der Welt, die das schon versuchen, also vor allen Dingen in Kanada und in den USA. Wie gesagt, da ist die Bilanz eher durchwachsen. Es gibt auch noch andere Anlagen, die auch sagen, dass sie blauen Wasserstoff oder blauen Ammoniak herstellen. Die sind aber noch problematischer, weil sie das Kohlendioxid gar nicht wirklich entlagern und abspeichern, sondern dazu benutzen, noch mehr Öl zu fördern. Man kann nämlich auch mit Kohlendioxid, was man wieder in eine Lagerstätte presst, noch mehr Öl aus der Erde holen. Und dann ist es natürlich erst recht nicht mehr sinnvoll für den Klimaschutz, wenn ich durch die CO2-Abspeicherung mehr fossilen Brennstoff aus der Erde hole, der natürlich bei seiner Verbrennung auch wieder Kohlendioxid freisetzt.
Und der Wasserstoff, der jetzt aus Erdgas produziert wird, ist dann grauer Wasserstoff?
Genau.
Okay. Ab wann gilt denn Wasserstoff oder würde Wasserstoff als blau gelten und damit dann offiziell als klimafreundlich?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil wir dafür noch gar keine echte Definition haben. Es gibt so eine Arbeitsdefinition, nenne ich das jetzt mal, die stammt aus der EU-Regulierung, die besagt, dass Low Carbon, also mit wenig Kohlenstoff, Kraftstoffe definiert werden, die mindestens 70% Emissionseinsparung haben gegenüber dem fossilen Produkt. Das wären 3 Kilo Kohlendioxid pro Kilo Wasserstoff in der Herstellung. Immer noch relativ viel. Und eine Sache ist daran natürlich problematisch, dass wir uns da immer noch an dem fossilen Referenzwert richten. Also wir gehen immer noch davon aus, dass Emissionen eigentlich in Ordnung sind, aber es ist super, wenn wir welche einsparen. Aber wir müssen den Blick ja umkehren. Wir müssen ja möglichst alle Emissionen einsparen. Wir sollten möglichst gar kein CO2 mehr emittieren. Und eigentlich sollte Wasserstoff aus 100% erneuerbaren Energien der Referenzwert sein.
Okay, also im Moment ist blauer Wasserstoff noch nicht wirklich definiert, sondern nur so eine vage Idee?
Im Prinzip ja. Also es wird jetzt tatsächlich spannend, denn in der EU wird jetzt ein Prozess angestoßen, der die Grenzwerte für den blauen Wasserstoff festlegen soll. Und davon hängt natürlich sehr viel ab. Weil wenn die Grenzwerte wirklich streng sind und sich wirklich am Klimaschutz orientieren, dann wird blauer Wasserstoff in den meisten Fällen gar nicht funktionieren. Und es muss natürlich auch bei den Grenzwerten dafür gesorgt werden, dass es auch echte Strafen gibt oder echte Verantwortung gibt, sollte man sie nicht einhalten. Weil was wir bis jetzt erleben bei allen Anlagen, die CO2 abscheiden und speichern sollen, ist, dass es im Grunde genommen ohne Konsequenzen bleibt, wenn sie nicht funktionieren. Es wird keinerlei Strafe erhoben, wenn man viel mehr CO2 hat entweichen lassen, als eigentlich geplant war. Und das ist natürlich auch ein Riesenproblem. So, und da geht es natürlich nicht nur darum, dafür Geld zu bezahlen, sondern letztlich muss man ja immer mitrechnen, dass dadurch ja auch Klimaschäden entstehen. Die Klimakrise schreitet voran und überall auf der Welt wird dadurch Extremwetter und so weiter. Wir kennen das alle. Also es ist wirklich, wirklich wichtig, dass die Emissionen sinken. Und wenn man da wirklich sehr streng ist, würde ich davon ausgehen, dass es auch für einen Betreiber eigentlich zu risikoreich wäre, blauen Wasserstoff herzustellen, wenn er wirklich dafür Verantwortung übernehmen müsste, dass wirklich sämtliche Emissionen unter der Erde landen und vor allen Dingen da auch bleiben. Weil was auch überhaupt nicht gesichert ist, ist, dass CO2, das einmal gespeichert wurde, da auch wirklich für immer bleibt. Also es kann ja immer Havarien geben oder die Tektonik verändert sich etc. Also von daher wäre das wirklich wichtig. Und wenn das so gelänge, wäre das gut. Ich bin gespannt, wie die Diskussion weitergeht, weil natürlich die Industrie sehr stark daran interessiert ist, dass die Grenzwerte eher lasch sind, weil sie natürlich ihr Geschäftsmodell nicht schwinden sehen wollen.
Okay, also da gibt es noch ziemlich viele Fragezeichen, wie blauer Wasserstoff definiert wird. eine Erklärung, was es mit den ganzen verschiedenen Arten von Wasserstoff auf sich hat, könnt ihr auch in der Podcast-Folge 34 nachhören, die wir euch verlinken. Und da geht es auch darum, was die deutschen Importpläne für den globalen Süden bedeuten. Nekel, du hast jetzt gerade erklärt ein bisschen, warum blauer Wasserstoff so problematisch ist. Warum setzt dann die Bundesregierung trotzdem darauf?
Also ich kann es mir eigentlich nur mit einem Sieg der Gaslobby erklären. Es gab tatsächlich jetzt einen sehr, sehr interessanten Bericht, den über Jahre Mitarbeitende der Demokraten im US-Kongress zusammengetragen haben. Die haben sehr, sehr viele E-Mails erstmal überhaupt eingeholt von den großen fossilen Konzernen und die ausgewertet und haben da festgestellt, wie intensiv fossile Konzerne gegen Klimaschutz lobbyiert haben und das auf sehr vielen unterschiedlichen Kanälen. Und eine wichtige Strategie war auch das Anpreisen von Scheinlösungen, wie zum Beispiel die Speicherung von Kohlendioxid. Da wird ganz klar gesagt, dass es im Grunde genommen eine Technik ist, von der man selber nicht wirklich ausgeht, dass sie funktionieren wird. Man will auch selber nicht wirklich viel investieren. Aber nach außen hin wird suggeriert, dass das alles ganz großartig ist und wir müssen im Grunde genommen gar nicht mehr aus der Nutzung fossiler Energien aussteigen. Wir können eben bis in alle Ewigkeiten weiter Erdgas nutzen, wenn wir nur diese CO2-Emissionen abspeichern. Und es ist wirklich erschütternd zu lesen, wie systematisch dieses Trugbild aufgebaut wurde. Und natürlich springen auch andere Industrien, die ebenfalls vor dem Problem stehen, dass sie ihre Emissionen reduzieren müssen, die springen auf den Zug natürlich gerne auf. So, ne? Und wir sehen auch in Europa und in Deutschland jetzt eine sehr, sehr große Bereitschaft, diese Erzählung zu glauben und eben auch blauen Wasserstoff als einen Beitrag zum Klimaschutz zu verkaufen.
Den Bericht können wir euch sicherlich auch in den Shownotes verlinken. Und genau, du hast gesagt, also mittlerweile glaubt auch die Bundesregierung daran, dass blauer Wasserstoff eine Lösung sein kann. Das war ja nicht immer so. Vor ein paar Jahren haben viele blauen Wasserstoff eher kritisch gesehen. Was ist passiert, dass sich das geändert hat?
Warum Menschen ihre Meinung ändern, darüber kann ich natürlich nur spekulieren. Und wir haben Robert Habeck ja gehört, er war da in Norwegen und hat sich vorführen lassen, wie das alles funktioniert und war vielleicht auch einfach sehr beeindruckt davon, wie sauber und schön das alles in Norwegen abläuft. Dann hat er natürlich auch die deutsche Industrie an seinem Tisch sitzen, die ständig sagen, dass das viel zu anstrengend ist mit diesem ganzen Klimaschutz und dass sie da irgendwie Unterstützung brauchen. Und naja, wenn dann der blaue Wasserstoff da als Hoffnungsträger auftritt und man ja auch gerne glauben möchte, dass es funktioniert. Also ich kann gut verstehen, wenn Leute einfach gerne glauben möchten, dass es eine technische Wunderlösung gibt, die uns das CO2 einfach abnimmt. Wie gesagt, aber was da auch am Ende ausschlaggebend ist, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber die industriellen Interessen, die dahinter stehen, dass es diesen blauen Wasserstoff zumindest als Forderung gibt, die lassen sich natürlich sehr klar benennen. Also zum Beispiel die Grundstoff- und Petrochemie. Die wird in der Importstrategie auch genannt als wesentlicher Abnehmer des künftigen Wasserstoffs, also auch des blauen Wasserstoffs. Die stellen sehr viele Produkte her, die eigentlich dringend reduziert werden müssten. Ein gutes Beispiel ist Einwegplastik oder auch Kunstdünger oder auch Kraftstoffe, die ja im Wesentlichen durch Elektrifizierung ersetzt werden sollen. Das bedeutet, wenn wir in dieser Chemiebranche die Industrietransformation ernst nehmen, dann müssen die teilweise ihre Geschäftsmodelle komplett umstellen. Und darüber wird natürlich nicht so gern geredet. Und das sind auch riesige Aufgaben, wo wirklich viel Arbeit und viel Gehirnschmalz reinfließen muss. Und dann ist es natürlich viel einfacher zu sagen, ach, wir schicken euch einfach blauen Wasserstoff, dann könnt ihr weitermachen wie bisher. Aber ich finde, dass wir da auch viel genauer hingucken müssen. Also ich empfehle auch, vom BUND gibt es eine Studie aus dem letzten Jahr, die nennt sich Blackbox Chemieindustrie. Und da kann man ganz gut nachlesen, was eigentlich alles die Probleme der Chemieindustrie sind. Und das sind weit mehr Probleme als nur die CO2-Emissionen. Und deswegen, statt da jetzt so ein Feigenblatt für die CO2-Emissionen zu finden, was dann am Ende auch nicht funktioniert, muss man tatsächlich die große Aufgabe angehen und sich überlegen, wie kann denn eine zukunftsfähige, klimafreundliche und umweltfreundliche Chemieindustrie aussehen?
Das heißt, da wird der Bedarf an Wasserstoff vielleicht auch quasi aufgeblasen, damit die Industrie so weiter funktionieren kann, wie sie es jetzt tut, obwohl sie sich eigentlich dringend ändern müsste. Deutschland will blauen Wasserstoff ja unter anderem in Norwegen einkaufen. Wir haben schon gehört, Robert Habeck war dort zu Besuch. Und welche Auswirkungen das auf die norwegische Energiepolitik hat, das haben wir Alet Fischer gefragt, der als Referent bei Oil Change International in Norwegen arbeitet. Seine Antwort ist folgende.
Norwegische RegierungspolitikerInnen und Oppositionsparteien preisen blauen Wasserstoff an, um zu rechtfertigen, warum das Land nicht nur die hohe Gasproduktion für die nächsten Jahrzehnte fortsetzen, sondern zudem nach weiteren Vorkommen suchen sollte, auch in der Arktis. Das norwegische Öl- und Gasunternehmen Equinor hat Wasserstoffabkommen mit der deutschen Regierung und deutschen Energieunternehmen abgeschlossen. Aber es gibt weder die Absicht noch überschüssige erneuerbare Energie, um grünen Wasserstoff zu exportieren. Zu Hause in Norwegen machen Politiker und Industrie klar, dass sie nur blauen Wasserstoff exportieren wollen. Aber das kann nur geschehen, wenn Deutschland daran interessiert ist. Wie Energieminister Tadea Aasland im Parlament im Mai dieses Jahres gesagt hat, ist die Voraussetzung für zukünftige Wasserstoffexporte, dass es langfristige Verträge gibt. Das muss Deutschland ausdrücklich unterstützen, durch seinen Wunsch, blauen Wasserstoff zu verwenden. Ohne die aufgeblasenen deutschen Wasserstoffziele und die Akzeptanz von blauem Wasserstoff durch die deutsche Regierung, um diese Ziele zu erreichen, wäre Norwegens eigener Wasserstoffhype nicht möglich.
Nelke, was kannst du aus deiner Sicht dazu ergänzen, was Alet Fischer da gerade gesagt hat?
Ich finde das wahnsinnig interessant, wie die Erzählungen in Deutschland und Norwegen sich jeweils ergänzen. Wir haben ja gerade gehört, wie Norwegen im Grunde genommen Deutschland vorschiebt und sagt, ja, die brauchen ganz viel Energie, die brauchen ganz viel blauen Wasserstoff und deswegen können wir weiter Gas fördern. Und umgekehrt in Deutschland heißt es ja, Norwegen, das ist das Vorzeigeland der Energiewende, die verwenden nur grünen Strom, deren Erdgas wird auch mit sehr wenig Emissionen produziert, die haben diese Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid und das funktioniert alles auch ganz wunderbar und entsprechend könnte man ja eigentlich mit Norwegen gar nichts falsch machen. Und dann kommt noch dazu natürlich bei Norwegen Equinor, was Alet auch gerade erwähnt hat, ist ein staatlicher Konzern. Das heißt, auch der Staat ist sehr stark abhängig davon, dass die Öl- und Gasindustrie weiter Einnahmen generiert. Und deswegen ist es natürlich auch nur folgerichtig, dass die möglichst aus der Öl- und Gasförderung nicht aussteigen wollen, sondern versuchen, das möglichst in die Länge zu ziehen. Aber das ist natürlich sehr, sehr gefährlich, weil auch sehr, sehr klar ist, dass nirgendwo auf der Welt mehr neue Gasvorkommen erschlossen werden dürfen. Eben, wir müssen ja raus aus den fossilen Energien und sollten jetzt nicht noch mehr davon fördern, weswegen wir dieses Agreement, was diese beiden Länder da geschlossen haben, dringend durchbrechen müssen. Und da ist natürlich der Kontakt zu norwegischen NGOs wichtig, weil wir einfach auf beiden Seiten dafür sorgen müssen, dass diese Erzählung hinterfragt wird. Also wir können unseren norwegischen KollegInnen erzählen, dass Deutschland in Wirklichkeit diesen blauen Wasserstoff gar nicht braucht. Und sie können uns erzählen, dass das in Norwegen vielleicht doch alles gar nicht so sauber aussieht, wie sie uns glauben machen wollen. Und deswegen finde ich das sehr wichtig, dass wir auch eben über den Gartenzaun schauen und uns darüber Gedanken machen, welche Auswirkungen eigentlich diese deutsche Suche nach billiger Energie, nach Erdgas, nach blauem Wasserstoff eigentlich auch in anderen Ländern für Folgen hat.
Okay, also die Nachfrage nach blauem Wasserstoff stärkt eigentlich eher eine fossile Energiepolitik. Wie müsste oder könnte Wasserstoff denn stattdessen so eingesetzt werden, damit er tatsächlich die Energiewende mit voranbringt?
Ja, wie gesagt, Wasserstoff aus erneuerbaren Energien hergestellt, also mit Hilfe von erneuerbarem Strom hergestellt, kann auf jeden Fall einen Beitrag leisten und ist auch wichtig für die Energiewende. Aber da ist tatsächlich auch wichtig, dass dieser Wasserstoff so produziert wird, dass er zum Beispiel innerhalb vom Stromsystem das Stromnetz stabilisiert, dass er besonders dann hergestellt wird, wenn sehr, sehr viele erneuerbare Energien vorhanden sind und dann entsprechend auch als Energiespeicher für das Stromnetz dienen kann. Ich habe ja schon vorhin erwähnt, dass sehr viele Sachen auch elektrifiziert werden müssen. Und natürlich brauchen wir da viel mehr Strom. Das bedeutet, die Stromnetze müssen ausgebaut werden. Es muss viel mehr Energie über sie transportiert werden. Und entsprechend muss man natürlich da auch für sorgen, dass das immer gut funktioniert. Und da ist Wasserstoff wichtig. Und er kann auch sonst als ein Backup dienen. Also auch in Wärmenetzen zum Beispiel kann man manchmal Wasserstoff einsetzen, wenn es besonders kalte Tage gibt. Und dann gibt es natürlich auch noch die Industrieanwendung. Also auch in der Chemieindustrie, selbst wenn sie irgendwann gut funktioniert und auch wirklich umweltschonend funktioniert, kann ja durchaus Wasserstoff gebrauchen. Vor allen Dingen die Stahlindustrie braucht große Mengen an Wasserstoff, wenn wir Stahl ohne CO2-Ausstoß herstellen wollen. Und deswegen denke ich, wenn man da gut hinschaut und wirklich konsequent in einem erneuerbaren Energiesystem erneuerbaren Wasserstoff so produziert, dass es dieses Energiesystem unterstützt und nicht einfach nur im Blick hat, wir müssen so viel Wasserstoff wie möglich produzieren in riesigen Mengen, dann wird das Ganze schon auch ganz gut aussehen. Und vielleicht eben auch für Norwegen, das stimmt ja, die haben einen sehr hohen Anteil an Erneuerbaren in ihrem Stromnetz. Und da könnte es ja durchaus auch eine Option sein, grünen Wasserstoff herzustellen. Wenn Alet sagt, dass die Nachfrage von Deutschland so wichtig ist für die norwegische Gasproduktion, dann könnte ja vielleicht auch eine Nachfrage von Deutschland nach explizit grünem Wasserstoff dafür sorgen, dass man sich in Norwegen umorientiert.
Das heißt, grüner Wasserstoff ist durchaus eine wichtige und sinnvolle Alternative in einigen Bereichen und leistet einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Blauer Wasserstoff, wie wir jetzt besprochen haben, ist dagegen eher eine Scheinlösung und treibt eine klimaschädliche Energie- und Industriepolitik mit voran. Also Neke, danke, dass du da warst und dass du genau heute mit mir über blauen Wasserstoff gesprochen hast.
Liebe Antonia, danke dir für das schöne Gespräch.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne und liked und abonniert unseren Podcast Kompass Weltwirtschaft, wenn ihr es noch nicht getan habt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.